Schön, dass ihr hier seid. Ich hoffe, es ist jedem warm genug. Draußen ist es ein bisschen unangenehm. Ich war gestern hier, dachte, bevor wir heute Morgen frieren, schmeiße ich die Heizung schon mal an. Und ich denke, es ist gut, wenn alles so im Umfeld stimmt. Und jeder von uns mag es, wenn alles in Ordnung ist, oder? Wenn es irgendwo hakt, das mag man nicht. Und trotzdem wissen wir, dass es immer wieder Situationen gibt im täglichen Leben, wo es nicht so leicht läuft. Mein Thema heute: Christsein in schwierigen Zeiten. Ist nicht immer einfach. Und deshalb glaube ich, dass es auch im Wort Gottes so viele Hinweise darauf gibt, wie gehen wir denn damit um? Detlef, vielen Dank für die Liedauswahl. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Das war heute Morgen die Einladung gewesen. Herr, im Glanz deiner Herrlichkeit, auf den Stufen vor deinem Thron. Ey, wenn wir da sind, dann vergessen wir alles, was hinter uns ist, oder? Im Glanz seiner Herrlichkeit, was wollen wir dann noch anderes sehen als Jesus? Aber hier sind wir nun mal mit beiden Beinen auf dem Boden. Der Teppichboden ist noch neu. Aber manchmal gehen wir durch richtig, richtig schlammigen Weg durch. Was machen wir auf diesen Wegen, die uns nicht so schmecken? Vielleicht gerade noch die Sonntagsschuhe an, frisch gekauft, noch nicht richtig eingelaufen und dann ab durch den Schlamm. Das mag keiner von uns. Ich möchte uns heute Morgen einen kleinen Abschnitt aus dem Jakobusbrief, die ersten 4 Verse vorlesen und auch darüber reden. Jakobus, es war nicht der Jünger, der mit Jesus diese 3 Jahre durchlaufen ist, sondern es war sein Halbbruder gewesen, der diesen Brief geschrieben hat. Einer, von dem wir im Johannesevangelium lesen, er glaubte nicht an ihn. Ist ja schon interessant, ne? Ich meine, wer Geschwister hat, weiß, wie das so ist. Wenn man dann so vielleicht auch mit dem größeren Bruder, größere Schwester dann im Konflikt hängt und denkt, nee, das kann gar nicht richtig sein, was der macht. Jesus war nun mal der Ältere, der Erstgeborene in dieser Familie. Und Jakobus und seine Geschwister glaubten nicht an ihn. Könnt ihr in Johannes 7 nachlesen. Nach der Auferstehung wendete sich das Blatt. Da haben sie gemerkt, Mensch, was haben wir in den 3 Jahren eigentlich verpasst? Jakobus wurde dann später der Hauptpastor in Jerusalem. Und ihn erfasste das, was damals eben auch, na, da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein, vielen, vielen passierte. Aber ich lese jetzt erstmal diese 4 Verse. Jakobus 1:1-4. Da heißt es: Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme, die in der Fremde leben, euch allen sende ich meinen Gruß. Seht es als einen besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Wer bezeichnet sich schon gerne selbst als Diener? Wenn man vielleicht am Königshaus angekommen ist und dort Diener ist, dann ist das schon was ganz Besonderes. Da kommt nicht jeder hin. Jakobus bezeichnet sich hier selber als Diener, nicht als Doktor, auch nicht als Professor, Titel, die Anerkennung bringen, sondern er bezeichnet sich als Diener, aber in welchem Bereich? Als Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Er spricht hier von seinem Bruder, von seinem Halbbruder. Ich bin Diener in diesem Reich. Ich denke, wenn man irgendwo in einem Königshaus angekommen ist als Diener, dann ist man schon was Besonderes. Irgendwo bei einem Arzt vielleicht zu sein, das mag ja auch was Schönes sein. Aber im Königshaus angekommen zu sein, ist doch eigentlich das Höchste der Gefühle. Und damals wusste Jakobus schon, mein Job als Diener im Reich Gottes, der ist tödlich. Kleines bisschen anders als heute. Wir haben Freiheit, wir können in Freiheit unseren Glauben leben. Wir können in Freiheit alles weitergeben, was der Herr uns ins Herz hineingegeben hat. Wir haben so viele Möglichkeiten, ob im ganz nahen Umfeld oder auch im größeren. Wir haben alle Möglichkeiten, Evangelium weiterzugeben. Diese Möglichkeit haben viele Millionen Christen nicht. Wenn die ihren Glauben äußern, das passiert auch im Iran, auch wenn der Präsident vom Bundesamt das ganz anders sieht, der sagt, es gibt da keine Verfolgung, er hat keine Erkenntnisse davon, keine Ahnung, von welchem Iran er redet, aber diese Schlagzeile ging diese Tage durch die Presse. Viele, viele Länder, in denen man den Glauben absolut nicht leben darf. Und die ersten Christen haben das in besonderer Weise erlebt, dass sie eben unter Druck leben mussten. Einen Druck, den wir nicht kennen. Hier kommt keiner rein und stört uns, und wenn er stört, haben wir sogar noch das Recht, ihn wieder rauszuschmeißen. Das passiert in vielen Ländern nicht. Und Jakobus durfte das zum Ausdruck bringen, dass er Diener dieses Gottes ist. Und er wusste, das ist nicht immer einfach. Und im Vers 2 drückt er es dann so aus, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr in Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Bibelleser, die die alten Bibeltexte im Kopf haben, wissen, dass hier an der Stelle auch von Anfechtungen oder Versuchungen gesprochen wird. Freut euch, wenn ihr in Anfechtungen fallt, Luther-Übersetzung. Ich habe schon das ein oder andere Gesicht. Was ich gerade sehe, was denkt, na, wo bleibt die Freude in der Situation? Eins unserer Enkelkinder ist jetzt in die Schule gekommen, Grundschule. Da geht das alles noch so ganz locker los. Ich weiß nicht, irgendwann in der dritten Klasse werden, glaube ich, die ersten Arbeiten geschrieben, die dann benotet werden. Bis dahin gibt es vielleicht dann Smileys, wo es dann lächelt oder auch nicht so lächelt. Das sind dann die kleinen Prüfungen, über die man sich dann freut. Kommt man dann in die weiterführende Schule, dann wird das Pensum schon ein bisschen angezogen. Die Noten, die treiben einen dann vielleicht schon so langsam. Alles Prüfungen, die man so im Leben durchläuft. Oberstufe, Abitur, irgendwann in Richtung Studium oder Ausbildung. Wir erleben eine Prüfung nach der anderen. Und hinter vielen Prüfungen steht dann irgendwo eine Note. Manche geht in Richtung bestanden, manche aber auch in nicht bestanden. Sprich, nicht bestanden, wiederholen. Und ich finde es gut, dass wir die Möglichkeiten haben, durch manche Prüfungen nochmal gehen zu dürfen, nochmal zu lernen. Und ich habe so in der Rückschau in meinem Leben immer wieder festgestellt, an den Stellen, wo es in meinem Leben gehakt hat, wo letztendlich dahinter stand, nicht bestanden, dann durfte ich diese sogenannte Ehrenrunde machen. War zum Glück nicht in der Schule gewesen, aber da, wo wir im täglichen Leben Dinge nicht direkt auf Anhieb begreifen wollen, da, wo wir nicht in den Prüfungen, die auf unser Leben reinkommen, direkt den richtigen Weg einschlagen, dürfen wir uns nicht wundern, dass sich die Dinge wiederholen. Wozu sind Prüfungen gut? Niemand stellt sich gerne an eine Klippe, wo so ein Möchtegerne-Geländer dran steckt, wo man nicht weiß, hält das, wenn ich mich dagegen lehne oder nicht. Und auf öffentlichen Wegen müssen diese Dinge geprüft werden. Und wenn eine Prüfung dann eben dazu geführt hat, dass man sagt, hier, das Teil muss ausgewechselt werden, dann kommt da was Neues hin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr irgendwo über ein Metallgitter drüber geht. und nicht seht, wie tief das da runter geht. Oder es gibt ja auch so Aussichtsplattformen aus Glas, wo man dann plötzlich dann so 100 Meter unter sich frei hat. Das sind für mich keine erstrebenswerten Stellen. Ich weiß nicht, es gibt Leute, die haben da kein Problem mit, wenn da 100 Meter darunter nichts ist. Ich habe dann doch besser festen Boden unter den Füßen. Aber wenn ich mir vorstelle, da so eine Plattform aus Glas, 100 Meter freier Fall darunter und ohne Geländer davor, da bleibe ich ganz weit von weg. Aber es ist ein Geländer da. Und ich möchte nicht wissen, wie oft das dann geprüft wird, ob das noch in Ordnung ist. Oder kommen wir in unsere Nähe. Wir sind heute, glaube ich, so ziemlich alle mit einem Auto hergefahren. Und ich weiß nicht, wann dein Auto das nächste Mal zur Hauptuntersuchung muss. Wenn das relativ neu ist, hast du 3 Jahre Zeit, danach alle 2 Jahre. Ich wundere mich manchmal, wenn dann so die Oldtimer vorbeigetuckert kommen. 30 Jahre und älter, frisch poliert, kein Rost dran zu sehen. Oldtimer, ich mag die Dinger. Ich möchte nicht wissen, wie viel Pflege da drinne steckt, dass das Ding tatsächlich nach 30, 40, 50 Jahren immer noch gut aussieht, immer noch fährt. Von CO2 oder sonst was will ich jetzt nicht reden. Aber da steckt jede Menge Arbeit drin. Und wenn man dann die Plakette wieder bekommen hat, ich darf wieder 2 Jahre unterwegs sein, ich darf wieder 2 Jahre mit dem Auto fahren oder mit dem Motorrad, je nachdem, was du gerade hast, dann ist man wieder froh. Kommen wir ein bisschen näher. Ab einem gewissen Alter gibt es die eine oder andere Vorsorgeuntersuchung. Manch einer denkt, ich will ja gar nicht wissen, was in mir los ist. Also gehe ich da gar nicht erst hin. Und wenn dann tatsächlich eine Krankheit ausbricht, schade. Vor allen Dingen, wenn der Arzt dann sagt, wärst du früher gekommen, hätte ich ja noch was tun können. Ich glaube, das ist so eine kleine Werbung dafür, wenn du schon Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen kannst, dann tu es. Und nicht nur erst bei den kleinen Babys oder Kindern, die die Erstuntersuchungen über sich ergehen lassen, sondern dann eben auch mit zunehmendem Alter. So manches lässt sich entdecken, und zwar rechtzeitig entdecken. Aber auch solchen Untersuchungen geht man ja gerne raus mit dem Punkt, alles negativ. Kein Befund. Du bist gesund. Das wollen wir doch auch haben. Und ich denke, das ist immer gut, wenn es denn so läuft. Aber kommen wir an die ganz normalen Dinge des Lebens. Auf unserem Nachbargrundstück stand eine Zeit lang ein Baum, der im Frühling sehr schöne Blüten hatte. Wir haben uns jedes Mal richtig drüber gefreut gehabt. Und sobald die Blüten abfielen, war die Freude vorbei. Die flogen nämlich alle schön auf unser Grundstück drauf. Mindestens mal das, was so auf unserer Hälfte war. Und im Herbst kamen die ganzen Blätter dazu. Alles, was wir dorthin gepflanzt haben, überall die Blätter dazwischen. Wie gehe ich da mit meinem Nachbarn um? Der den Baum so dicht an das Grundstück Grenze gepflanzt hat, dass es eigentlich klar sein musste, irgendwann stört er dem Nachbarn. Gut, er ging dann hier und da mal hin, hat dann mal ein paar Äste abgeschnitten gehabt. Manchen Ast habe ich dann abgeschnitten gehabt, weil er dann so weit rüber geragt hat, dass dann unsere Satellitenschüssel keinen Empfang mehr mitgekriegt hat. Und da kann man doch glatten Streit vom Zaun brechen, wenn man das möchte. Wir haben es nicht getan gehabt, irgendwann hat er den Baum gefällt und da war die Sache gelaufen gewesen. Jetzt wächst da was anderes, was nicht so weit zu uns rüberragt. Aber ich möchte nicht wissen, an wie vielen Nachbarschaftssituationen genau diese Blätter und Blüten dazu führen, dass man sich so weit auseinanderdriftet, dass nichts mehr funktioniert. Wie gehe ich in solchen Situationen miteinander um? Ihr denkt, was hat das mit Christenverfolgung zu tun? Was hat das mit Prüfungen zu tun? Ja, es hat was mit mir zu tun, mit dir zu tun. Wie reagiere ich da drauf? Was macht mein Inneres, wenn ich irgendwo gepiekst werde? Und das sind die ganz besonderen Situationen. Und wenn Jakobus hier sagt, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in Prüfungen kommt, dann soll es letztendlich dazu führen, dass die Dinge, die uns im Moment schwierig sind, durch die Prüfung auf ein anderes Level gehoben werden. Ich habe mich immer über eine bestandene Prüfung gefreut. Ihr auch? In der Prüfung selbst war das nicht unbedingt so das Wohlige. Ich erinnere mich noch gut hier, die erste Prüfung, die ich geschrieben habe, als es dann um das Thema ging, ich will in die Pastorenausbildung, die erste Arbeit. Ich habe alles gelernt. Ich war mir sicher, ich weiß alles. Und als dann die Fragen vor mir lagen, da dachte ich, oh oh, was hast du eigentlich gelernt? Wie Blackout. Ich wusste erstmal gar nichts. Ich habe die Prüfung nachher doch bestanden gehabt, nicht weil ich nichts wusste, sondern weil ich mich langsam rangetastet habe und dann eben auch das eine oder andere wieder zum Vorschein kam. So mit über 50 anfangen zu lernen, ist nicht immer so einfach. Die anderen Arbeiten wurden dann leichter. Aber vor der Prüfung gebüffelt, in der Prüfung gedacht, schaffst du das? Und nachher die große Freude, als dann die Note sichtbar wurde. Wenn es um diese Dinge geht, haben wir, glaube ich, relativ wenig Probleme. Aber wenn es darum geht, dass unser Charakter vielleicht in Prüfungssituationen reinkommt, wo nachher keine Note drüber steht, sondern wo jeder persönlich nur sagen kann, okay, ich glaube, ich habe was fürs Leben gelernt. Ich glaube, ich habe jetzt was aufgenommen, was mein Leben gestalten kann. Dann gehen wir ganz anders damit um. Und wenn dann die nächste Situation aufläuft, dann können wir mit viel, viel mehr Freude auch da hineingehen. Und als ich diesen Text vor diesem Gesichtspunkt mal gesehen habe, es geht eigentlich nicht darum, dass wir Freude in der Versuchung haben, in der Prüfung haben, oder dass wir Freude haben, wenn endlich wieder eine neue Prüfung kommt, dann wird mir deutlich, wie wichtig das Ergebnis dabei raus ist. Hier steht Freude vor der Versuchung, vor der Prüfung. Aber ich glaube, die Freude, die kommt in den meisten Fällen erst, wenn man durch die Prüfung erfolgreich durch ist. Aber wie gehen wir in diesen Situationen um? Ich erinnere mich, dass ich an manchen Stellen in meinem Leben, wenn es mir eng wurde, wenn ich spürte, hier geht es jetzt auf mich ganz persönlich zu, dass ich gerne abgetaucht bin. Kennt ihr das? Ich bin nicht da für die Prüfung. In der Schule hat man sich dann vielleicht krank gemeldet, mir ist schlecht, ich habe eine Erkältung oder sonst was. Und dann kommst du wieder in die Schule und dann heißt es plötzlich, in 3 Tagen darfst du die nachschreiben. Da war die Freude auch wieder nicht groß. Aber schon wieder erkältet, geht nicht. Also muss man irgendwann mal da durch. Und ich glaube, unser Leben schreibt diese Geschichten, wo wir auf der einen Seite wissen, die Prüfungen kommen auf uns zu, wir tauchen ab, aber wenn der Kopf wieder hochkommt, wissen wir, es kommt wieder neu auf uns zu. Vielleicht nicht direkt, aber irgendwann kommt es. Mir hat es geholfen zu wissen, wenn ich in der Prüfung dranbleibe, dann bin ich Teil dieser Lösung, ich kann weitergehen. Und ich wünsche mir so sehr für mich persönlich, dass wir da auch viel mehr lernen, dass dann, wenn es schwierig wird, man sich nicht zurückzieht, das kennen wir alle, das ist der leichtere Weg, sondern dass man durchgeht. Und am Ende steht dann Test bestanden. Und wenn es vielleicht noch nicht geklappt hat, Gott hat so viele Möglichkeiten, einen dann doch wieder an den Punkt zu bringen, dass man sagt, okay, und jetzt stellst du dich der Situation. Aber es ist deine, es ist meine Entscheidung, ob ich mich in den Situationen dann von Gott nehmen lasse und weiterführen lasse. Es gibt so viele Situationen, für die wir gebetet haben. Wir haben eben für Rami gebetet. Ich habe keine Ahnung, wie schnell es dauert, bis du den Namen hast von der Person, die dich begleitet. Und wir haben alle Situationen, wo wir gebetet haben, wo wir von jetzt auf gleich wussten, das ist es. Und an manchen Situationen ist man am Beten und man sieht keine Veränderung. Ich hoffe, ich werde euch in nächster Zeit mal etwas erzählen von dem, was jetzt gerade so in den letzten 4 Wochen an Punkten bei mir aufgelaufen sind, wo ich noch nicht weiß, was für einen Punkt will Gott bei mir persönlich ansprechen. Aber es gibt jetzt mittlerweile 3 verschiedene Situationen, wo ein fast gleiches Bild an mich herangetragen worden ist und ich weiß noch nicht genau, Gott, was willst du mit mir, was willst du mir persönlich damit sagen? Aber ich weiß, er will mir was sagen. Das Interessante war, das sind 3 Bilder, die sind sowas von unterschiedlichen Personen auf mich zugetragen worden. Ich mache euch bewusst neugierig, weil ich bin davon überzeugt, wir werden das alle mitkriegen, was da für in mir passiert. Aber ich spüre ganz genau, Gott will da etwas ganz persönlich in mir machen. Und ich will da durchgehen, weil ich weiß, ich gehe nicht alleine da durch. Und wenn Jakobus recht hat, dann kriegt ihr die Freude mit. Und er hat recht. Wir sagen so ganz locker, Gott ist gut. Auf den Stufen vor seinem Thron, ja. Aber wenn du durch den Schlamm gehst, vielleicht gerade auf allen Vieren, und dann sagen, Gott ist gut, ist nicht ganz so einfach. Aber wenn wir es gelernt haben, auf den Stufen vor seinem Thron zu sagen, Gott ist gut, dann werden wir es auch dann tun, wenn es im Schlamm ist. Drehen wir uns also nicht weg, wenn es darum geht, dass Anfechtungen, Versuchungen, Prüfungen, egal wie du es jetzt nennst, das sind alles 3 Worte, die in dem Grundtext zum Vorschein kommen. Wenn die auf dein Leben zukommen, dann geh mit Gott da durch. Tauch nicht ab. Sei Teil der Lösung in dir, indem du Ja sagst zu dem, was Gott will. Wozu ist es denn? Vers 3 heißt es dann, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Torkel nicht mehr, wir stehen fest, weil das Fundament steht. Unser Glaube wird immer und immer wieder geprüft. Es sind immer wieder andere Herausforderungen, die wir haben. Und manchmal kommt man an den Punkt, den Ute am Anfang gesagt hat, Akku aufladen. Ich habe jetzt so ein schönes Beispiel mitbekommen gehabt, da gab es einen großen Gottesdienst, riesengroße Präsentation und gleich am Anfang beim ersten Bild blinkte dann das große blaue Schild ein, wir kennen das beim Laptop, der Akku ist gleich leer. Das stand dann gerade so über dieser Präsentation, ganz am Anfang vom Gottesdienst. Ich hoffe, die hatten schnell ein Ladekabel da gehabt. Und wie oft sind wir an Stellen in unserem Leben, wo wir sagen, mein Akku ist gleich leer. Wenn du dann erst anfängst, das Ladekabel zu suchen, dann wird es schwierig. Dann ist es gut, wenn man weiß, wo das Ladekabel ist. Schnell aufladen, damit wieder Kraft kommt. Glauben da ist. Auch für die Situation, wo du im Moment noch nicht siehst, was sich verändert. Ich habe diese Situation, wir haben die Situation, wo wir beten und beten und im Moment noch nicht sehen, was sich tut. Unerrettete Angehörigen. Wege, die wir beobachten, die nicht in Ordnung sind. Und. Ihr könnt eure Situation jetzt gerade für euch in Anspruch nehmen. Wo wir beten und ringen und ringen und es tut sich im Moment nichts. Im Moment. Nichts Sichtbares. Und wie viel bewegt sich im Hintergrund? Wir kriegen es manchmal nicht mit. Und dann dranbleiben. Weiter beten. Ich wage fast die nächste Stelle nicht an die Wand zu werfen. Aber sie steht in der Bibel drinne und die dürfen wir genauso in Anspruch nehmen. In 1. Petrus 1, Vers 6 und 7. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in euren Glauben zu bewähren, genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Niemand möchte so in so einen Schmelztiegel rein. Aber ich glaube, je enger das wird in unserem Glaubensleben, desto tiefer wird unsere Beziehung zu Jesus und je enger bleiben wir mit ihm unterwegs. Und ich wünsche mir da noch mehr Enge. Nicht die Meerenge irgendwo auf dem See, mehr Enge zu Jesus. Ganz nah an ihm dran. Hinhören auf das, was gerade abläuft. Hinsehen. Und dann aus diesen Situationen genau das zu tun, was ihn ehrt. Das, was Bestand hat, das bleibt. Das geht mit, da dürfen wir getrost sein. Vielleicht sagst du von dir selber, ich bin doch ganz okay, ist doch alles in Ordnung. Man kann über manche Dinge drüber weggucken, aber wenn du den Eindruck hast, ich brauche keine Versuchung, ich brauche keine Glaubensprüfungen, ich komme da überall so drüber. Es gibt so Menschen, die wie Überflieger unterwegs sind. Auch die Überflieger, in Anführungszeichen, kriegen irgendwann zu spüren, dass der Boden, auf den sie aufprallen, hart ist. Weil unser Glaube braucht diese Testphasen. Warum? Um im Glauben auch weiter zu wachsen. Standhaft zu sein. Ich werde gerade so daran erinnern, an die verschiedenen Wellen, die durch Gemeinden durchgegangen sind. Sogenannte Toronto-Welle, Pensacola-Welle und wer weiß, was für Wellen alles so im Laufe der Zeit gewesen sind. Und ich glaube, überall war was Gutes mit drin. Ich will das jetzt nicht irgendwo plattreden. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele ihr Surfbrett auf die Welle geschmissen haben, ohne dass sie überhaupt die Grundlage dafür hatten, auf dieser Welle mitzuschwimmen. Als wir unseren Urlaub an der Nordsee gemacht haben, da gibt es so eine Stelle, wo die Kitesurfer dann rausgehen. Und da gab es im Sommer dann eben auch einige Anfängerkurse. Ich habe so manchen ins Wasser platschen gesehen. Und das ist wirklich flaches Gewässer. Da waren keine dicken Wellen unterwegs. Und ich habe gesehen, wie die immer wieder und immer wieder auf dieses Brett draufgestiegen sind, bis sie drauf stehen bleiben konnten und los auf den See raus sind. Und ich glaube, so ist es auch in unserem ganz persönlichen Leben, dass wir diese Proben brauchen, um standhaft zu sein, auch wenn Wellen kommen, zu wissen, ich habe den Boden der Wahrheit unter meinen Füßen. Ich gehe mit diesem sicheren Boden weiter. Ich darf auf diesem Boden sichere Schritte machen. Ich glaube, ich muss hier nochmal einen Schritt zurück gehen in den Vers 4. Nein, das geht schon in den Vers. Doch, da ist er. Das ist er nicht. Pardon. Da ist er. Da, wo wir stehen und feste Schritte machen können, können wir in die nächste Prüfung rein. Und ich glaube, dass Gott uns da wirklich weiterführen möchte, ganz persönlich und auch als Gemeinde. Dass wir dranbleiben an dem, was er für dich, für mich, für uns bestimmt hat. Und ich glaube, dass da noch viel auf uns zukommt. Wir hatten das heute im Gebet auch vor dem Gottesdienst und schon gehabt. Ich glaube, dass Gott etwas ganz Neues noch anfangen will und diese Gemeinde zum Segen setzen will. Die vergangenen 25 Jahre waren nicht umsonst. Und ich glaube, dass Gott hier auch wieder ganz neue Aufbrüche gibt. Und es liegt an dir und an mir, wie weit bin ich bereit, in den schwierigen Zeiten an ihm dran zu bleiben. Nicht Menschen zu folgen, nicht mir als Pastor zu folgen. Gut, wenn ich ein schönes Vorbild gebe. Aber dass wir ihm folgen, er ist der Meister. Und dass wir dranbleiben an dem, was er auch in unser Leben hineingibt, dass es nicht als etwas aufgenommen wird, wo wir meinen, da will uns einer nur ärgern. Nein, Gott will uns in den Prüfungen nicht ärgern, sondern er will uns wachsen lassen. Hin zu ihm, seine Herrlichkeit mehr zu sehen. Und er hat alles dazu beigetragen, damit das möglich ist. In Johannes 16, Vers 33 heißt es, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Es gibt viele Situationen, die uns Angst einjagen wollen, die uns bedrängen wollen. Aber dann dran zu bleiben und zu sagen, okay, ich bin doch auf der Seite des Siegers. Ich habe mich entschieden, mit Jesus zu gehen, also kann ich auch durch diese Prüfung durchgehen. Ich gehe nicht alleine dadurch. Auch morgen im Interview geht ihr nicht alleine dadurch. Da ist Jesus mit dabei. Und ich glaube, das sind so viele Situationen, wo wir denken, ach, jetzt wird mir etwas abgeschnitten. Ich muss etwas von meiner Eigenart beiseite legen. Und dann sag doch, der Herr geht mit dir dadurch. Und er hat noch was Besseres bereit. Er hat noch was Schöneres bereit für dein Leben. Und ich bin davon überzeugt, dass er als derjenige, der in schwierigen Situationen oder selbst durch schwierige Situationen gegangen ist, dass er am besten weiß, wie er dich begleiten kann da drin. Wenn einer gelitten hat, wenn einer wirklich durch schwierigste Situationen gegangen ist, dann war es Jesus. Und er ist als Sieger hervorgegangen. Und wenn er sagt, er ist mit uns alle Zeit, dann ist er das auch in unserer Situation, ganz persönlich in deiner, die dir vielleicht im Moment noch Tränen in die Augen jagt, aber wo du weißt, er geht mit mir durch, er bleibt dabei. Und dieses Bleiben in ihm, ich glaube, das ist immer die Herausforderung, der wir uns stellen dürfen, an ihm zu bleiben, an ihm zu sein und ihn noch mehr zu erleben. Ich weiß nicht, mit welcher Problemsituation du im Moment selber vielleicht hakst oder denkst, es wäre so gut, wenn das verändert wird. Das werden wir nicht in diesem großen Rahmen besprechen. Aber dann such dir einen Ansprechpartner. Wenn du immer wieder durch die gleiche Schleife durchgehst, dann such dir einen Ansprechpartner, einen Seelsorger, der dir hilft, aus dieser Schleife auszusteigen, um in die nächste Prüfung reingehen zu können. Gott sei Dank gibt Gott uns auch kleine Pausen dazwischen. Es ist also nicht so, dass wir gleich in die nächste Prüfung reinspringen, sondern dass da auch Phasen gibt, des Aufbaus, der Erholung, dass wir neuen Glauben schöpfen, weiterschöpfen, bevor die nächste Prüfung kommt. Und ich stelle fest, je länger ich lebe, es geht dann immer mehr an Details. Anfang war es dann vielleicht so diese Grobpfeile gewesen. Die wird vielleicht jetzt auch noch hier und da angesetzt, aber ich glaube, so manches geht an den Feinschliff. Und Gott möchte aus dir einen Edelstein machen, das kommt in diesem vierten Vers auch zum Vorschein, einen Edelstein machen, der vollkommen und makellos ist. Den kannst du ins Licht halten, da siehst du die Schönheit von dem Edelstein. Vielleicht siehst du dich noch nicht so, aber Gott sieht dich schon als diesen fertig geschliffenen Edelstein. Und lass diesen Feinschliff von ihm zu, dass er dich gestaltet, dass er dich mitnimmt in dieser Gestaltung zur Vollkommenheit. Ich denke, wir lieben alle so ein bisschen das Perfekte, soll schön aussehen, soll alles schön sein, fertig sein, vollkommen sein. Gott liebt das auch an der Stelle. Und er bereitet uns dafür zu. Lass dich da mitnehmen. Kurze Zusammenfassung. Sei ein Diener Gottes, dein Diener für Jesus in dieser Zeit. Gib dich mit nicht weniger zufrieden. Als von Gott Gerufene darfst du dort in diesem Reich, in diesem Bereich, in dem Jesus ist, dienen. Und jeder von uns hat mindestens eine Gabe, die er einsetzen kann, wo er dann sagen kann, ich bin Diener Gottes. Das Thema Freude daran haben, Prüfungen zu erleben, auch wenn es uns anfangs nicht gefällt, es soll zu unserem Wachstum sein, soll dazu führen, dass unser Glaube Standhaftigkeit in unser Leben hineingibt und dass wir festhalten an ihm. Du bist ein Edelstein, weißt du das? Lass den Schliff zu, auch wenn es schwierig ist. Lass es zu, dass er an dir schleift. Manchmal schleifen auch Menschen, die Gott dann auch gebraucht, dann lass es auch zu. Aber bleib dran, mit ihm unterwegs zu sein, auch wenn es schwierig ist. Es ist gut. Denn er ist, wir haben es vorhin gesungen, die Quelle des Lebens. Aus ihm nehmen wir. Ich finde schön, die Lieder, die waren vorhin schon so klasse Bekenntnisse, genau in diese Thematik hinein. Amen. Ich denke, eins von den Liedern können wir gleich nochmal singen.